ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Auch zu dieser Folge herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Gemeinsam mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler besprechen wir heute das Schwerpunktthema Venezuela. Konkret geht es natürlich um das Eingreifen der USA dort. In diesen Atemzügen dürfen wir natürlich auch nicht um die Debatte um Grönland herumkommen. Also auch dazu heute mehr. Tag, Herr Bühler, Tag nach Berlin.
Tag, Herr Deisinger, Tag nach Leipzig.
Und Venezuela hat natürlich auch mittelbar mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Herr Bühler, ich frage mich ja, weil Trump Zelensky mehrfach gesagt hat, dass der keine guten Karten habe in diesem ganzen Prozess. Wie stark oder doch eher schwach ist denn eigentlich das Blatt, das Trump Putin gegenüber in der Hand hat mittlerweile? Also wie kann jemand, der ein anderes Land militärisch überfällt, das Staatsoberhaupt gefangen nimmt, Putin gegenüber seriös auftreten? Trump hat doch, klar gibt es ja immer noch deutliche Unterschiede, aber er hat doch im Grundsatz das Gleiche getan, was die Russen doch eigentlich Anfang 2022 auch tun wollten. Ukraine überfallen, Zelensky absetzen, oder?
Also Vergleiche hinken ja häufig, wenn Sie auch sagen, es gibt Unterschiede. Aber dieser Vergleich ist schon absurd. Ja, Herr Deisinger, einen demokratisch gewählten Präsidenten mit einem mit Haftbefehl gesuchten brutalen Diktator gleichzusetzen, das sollten wir nicht tun. Wir lernen ja gerade viel über Venezuela und frischen unsere Erinnerungen auch auf. Maduro hat in den vergangenen Jahren seiner Herrschaft, 16 Jahre, glaube ich, sind das, 25% seiner Landsleute außer Landes getrieben. Es gibt 7 Millionen Menschen aus Venezuela, die heute als Flüchtlinge in anderen Ländern Lateinamerikas, in den USA oder auch in Europa leben. Er ist für viele Todesopfer in der eigenen Bevölkerung verantwortlich, die er als Demonstranten mit seinen Milizen auf Motorrädern niederschießen lässt, wenn sie es wagen, gegen die Missstände und die Not in diesem Land zu demonstrieren. Er hat in seiner Regierungszeit den reichen Ölstaat Venezuela mit seiner Ölindustrie verrotten lassen. Er ist kein gewählter Präsident, sondern ein Verbrecher, der sich des Staates Venezuela bemächtigt hat. So würde ich das sehen. Und diesen Staat mit seinen Drogennetzwerken ausplündert. Darüber hinaus steht er in Verdacht, mit seinem Netzwerk aus Politikern, Militärs, Beamten und Wirtschaftsleuten aus Venezuela heraus einen Drogenumschlag zu organisieren mit einer Organisation, die von den Amerikanern als terroristische Organisation mittlerweile eingestuft wird. Er wurde ja vor seiner Verhaftung mit einem Haftbefehl eines New Yorker Gerichts gesucht.
Aber dass Trump demokratisch gewählter Präsident ist, das feit ihn ja nicht davor, sich möglicherweise zu einer Art autoritärer Herrscher zu entwickeln. Und wir sehen ja bestimmte Tendenzen bei Donald Trump. Oder sehen Sie das nicht so? Ich meine, es gibt auch Beispiele natürlich in der Geschichte, wo demokratisch gewählte Regierungschefs oder Präsidenten sich dann entsprechend entwickelt haben.
Ja, ich habe mit demokratisch gewählten Politiker oder Präsidenten den Zelensky gemeint. Also ich bin eher von der Opferseite jetzt an die Sache herangegangen in meiner ersten Antwort. Ja, ich meine, das ist ja offenkundig, dass hier etwas in Bewegung ist, in der MAGA-Bewegung insgesamt, aber nicht in Amerika insgesamt. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu.
Er würde sich damit möglicherweise auch diese wankelmütige Position, die schwache Position der Amerikaner gegenüber den Russen erklären lassen? Also, dass man sagt, okay, na, wir können den Putin auch gar nicht so kritisieren, weil im Prinzip haben wir eigentlich das Gleiche vorgehabt, weil dieses Ding ist ja auch schon, muss ja lange geplant worden sein, ne? Maduro da aus dem Land zu holen, bis aufs Kleinste geplant. Man wusste also schon während der Verhandlungen mit den Russen, was man tun will.
Ja. Also man hat sicher vor Monaten begonnen, mehrere Optionen auszuplanen und hat entsprechende Vorbereitungen für alle Optionen getroffen. Also zum Beispiel die Verlegung der gesamten Flotte dort von Kriegsschiffen, aber sicher auch Vorbereitungen durch Geheimdienstoperationen vor Ort, um die für eine solche Operation notwendigen Informationen zu bekommen. Es ist wahrscheinlich, dass dort auch Leute vor Ort in Caracas geholfen haben. Trump hat Maduro mehrfach öffentlich aufgefordert, das Land zu verlassen und in ein Land seiner Wahl zu ziehen. Also, um die Frage konkret zu beantworten, ich kann da keine Verbindung zu der Verhandlungsposition der Amerikaner erkennen.
Okay. Wenn wir auf die Sache an sich schauen, muss man natürlich aber dennoch sagen, natürlich haben es die Amerikaner jetzt, wenn man bei dem Vergleich mal bleibt, ungleich besser gemacht als die Russen. Also mal nur unter militärischen Gesichtspunkten betrachtet. Also so viel besser, dass selbst russische Militärblogger, die natürlich aufs Tiefste unzufrieden sind mit dem, was Anfang 22 passiert ist, die sagen, also vielleicht sollten wir demnächst besser amerikanische Generäle und Planer einstellen, um Russland zu dienen. Also ähnlich war es in einem Telegram-Kanal zu lesen.
Ja, ich glaube, das war ein richtiger Schock für diese Leute, für diese Militärblogger. Russland ist ja bekanntlich sehr aktiv in Venezuela und Venezuela gehört zu den wenigen Verbündeten, in Anführungsstrichen, Russlands, wenn man das überhaupt so nennen kann. Russland ist der größte Waffenlieferant von Maduro gewesen. Er hat sich ja von Russland moderne Luftverteidigungssysteme ebenso liefern lassen wie Kampfpanzer, Schützenpanzer, Raketenwerfer und dergleichen mehr.
Natürlich schauen wir uns auch gleich an, wie das Ganze rechtlich oder politisch zu bewerten ist. Dazu haben uns auch die meisten Hörerfragen erreicht. Ich bekomme die beileibe nicht alle wörtlich unter oder mit Zitaten unter, will aber versuchen, die wichtigsten Fragen mit Ihnen, Herr Bühler, zu besprechen, auch wenn ich die Mails jetzt meist gar nicht vorlese. Lassen Sie uns mal auf diese militärische Komponente am Anfang ein bisschen näher schauen. Um eine solche Aktion erfolgreich durchziehen zu können, braucht es eine ganze Menge. Ne? Gute Planung, Zeit zur Vorbereitung, Zeit für intensives Training, nur um mal drei Punkte zu nennen. Sprich, das kann, ich hatte es vorhin angedeutet, man nicht innerhalb von 4 Wochen auf die Beine stellen. Rein militärisch nehme ich an, würden Sie ja den Amerikanern da sogar Respekt zollen?
Also rein militärisch gibt es eigentlich nicht. Man muss da immer die Politik dazu betrachten, also den Zweck, die Ziele, den Auftrag. Aber in diesem Fall ist tatsächlich eine künstliche Trennung sinnvoll, weil es interessant ist, wie die Amerikaner vorgegangen sind und weil die Frage des Wie sicher dann auch für eine Beurteilung der rechtlichen und der politischen Fragen eine wichtige Rolle spielt.
Und wenn wir es trennen, Respekt oder nicht?
Ja, durchaus. Also, aber lassen Sie mich erstmal darstellen, was dort gemacht worden ist. Und vielleicht komme ich dann nachher nochmal auf diesen Punkt zurück.
Genau, machen wir erstmal den Aufwand, der zu betreiben ist. Ne?
Ja, also ich meine, der Aufwand, der lässt sich ja schon an einem Kräftedispositiv deutlich machen, das da in der Nacht zum 3.1. zur Verfügung stand. Das war erheblich, wurde aber nicht im vollen Umfang eingesetzt, sondern viele Teile waren in Bereitschaft oder in Reserve. Das hängt damit zusammen, dass man eben mehrere Optionen geplant hat. Und wenn man sich ansieht, was die einzelnen Teilstreitkräfte dort geliefert haben, bei der US-Marine waren es alleine 15 Kampfschiffe, darunter der Flugzeugträger Ford und seine Begleitschiffe, dann weitreichende Tomahawk-Raketen auf den Kampfschiffen. Zusätzlich war eine amphibische Taskforce der Marines, also der Marineinfanterie, mit 3 großen Landungsschiffen vor Ort in der Karibik. Kampfflugzeuge mit unterschiedlichen Fähigkeiten standen auf verschiedenen Militärflugplätzen in den USA, also auf dem Festland und auf der Insel Puerto Rico zur Verfügung und zusätzlich auch auf dem Flugzeugträger. Jedes Kampfschiff kann darüber hinaus Hubschrauber einsetzen. Auch die standen in unbekannter Größe zur Verfügung. Dazu wurden in der Nacht dann 150 Flugzeuge aller möglichen Typen mit einem ganz breiten Fähigkeitsspektrum eingesetzt. Also Bomber, Jäger, Flugzeuge für den elektronischen Kampf, Aufklärungsflugzeuge und so weiter. Darüber hinaus war das US-Cyberkommando mit Kräften für den Einsatz von offensiven Netzwerkoperationen beteiligt. Und auch das Weltraumkommando hatte seine Rolle mit Aufklärungs- und Kommunikationssatelliten. Grundlage war wohl eine intensive Vorbereitung durch Kräfte im Land, in Venezuela, die alle Informationen im Vorfeld zusammengetragen haben. Und dann kann man davon ausgehen, dass die Amerikaner zwar im Kern die Festnahme von Maduro im Blick hatten, aber alle denkbaren Reaktionsmöglichkeiten der Streit- und Sicherheitskräfte Venezuelas mit in ihre Planungen einbezogen haben und sich deshalb eine breite und große Palette von Fähigkeiten mit in die Operation zunächst mal genommen haben. Also das war schon eine komplexe Operation, bei der alle Teilstreitkräfte der amerikanischen Streitkräfte, also das Heer, Luftwaffe, Marines, Spezialkräfte, Cyber- und Weltraumkräfte beteiligt waren. Zusätzlich waren dabei sogenannte Law Enforcement Kräfte, wie die Amerikaner sagen, also Polizei und Justiz und natürlich auch die Geheimdienste. Alleine die Aufzählung dieser beteiligten Kommandos und ihre Fähigkeiten zeigt, wie groß der Aufwand zur Planung, zur Vorbereitung, aber dann letztlich auch in der Durchführung war. Und dann kommt es darauf an, dass die Einsatzpläne auf allen Ebenen so oft wie möglich durchgespielt und geübt werden, ohne dass man seine Absichten offenlegt. Und da spielt Computersimulation eine große Rolle. Der Einsatz kam aus strategischer Sicht nicht überraschend. Die Flotte war ja schon seit Wochen vor Ort. Aber gerade bei einer solchen Operation kommt es darauf an, dann eine taktische Überraschung zu einem bestimmten Moment hinzubekommen.
Ich will nur ganz kurz die Geräusche im Hintergrund mal kurz noch erläutern. Offenbar wird bei Ihnen, Herr Bühler, in der Nachbarwohnung immer noch gearbeitet. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon so. Wir hoffen mal, dass es nicht überhand nimmt. Genau. Und machen einfach weiter im Text. Vielleicht schaffen wir es ja, dass man sich das mal im Zusammenhang vorstellen kann. Nach Ihren Recherchen, Herr Bühler, wie ist das Ganze abgelaufen?
Also zunächst ging dem Angriffsbeginn nach Herstellen der Einsatzbereitschaft eine tagelange Zeit des Wartens voraus. In hoher Alarmbereitschaft auf den Schiffen und auf den Flugplätzen. Es konnte ja jederzeit losgehen. Aber das Wetter und auch der Mond spielte eine große Rolle, also von der Sichtbarkeit her oder von der Dunkelheit der Nacht her. Und dann natürlich auch die letzte Bestätigung, dass Maduro auch tatsächlich in seiner Residenz ist und nicht ausgerechnet an diesem Abend eine andere Unterkunft ausgewählt hat. Und wenn das alles fertig ist, dann steht die politische Entscheidung aus dem Weißen Haus noch aus und dann erst kann es losgehen. Also im Kern waren es 200 Soldaten, sagen die Amerikaner, die tatsächlich unmittelbar an dem Angriff auf die Residenz von Maduro beteiligt waren. Das waren Soldaten der Delta Force, die Spezialkräftegruppe, die die höchsten Standards, der ohnehin hohen Standards aller Spezialkräfte der USA erfüllt. Sie kamen mit Hubschraubern von den Schiffen weit vor der Küste im Tiefsflug, also da sprechen wir über etwa 30 Meter, um nicht frühzeitig von den Radaren der Luftraumüberwachung Venezuelas erkannt zu werden. Und gleichzeitig wurde mit Beginn des Überflugs der Küste bis in die Hauptstadt alle Kommunikationsmöglichkeiten der Streitkräfte Venezuelas unterbrochen und die Radarstellungen der Luftverteidigung außer Gefecht gesetzt. Wenn Letzteres nicht mit elektronischen Mitteln aus den US-Kampfflugzeugen gelang, wozu sie befähigt sind, und festgestellt wurde, dass die Radare am Boden noch aktiv sind, dann wurden diese mit Raketen von den Kampfflugzeugen bekämpft. Und dadurch wurde ein Korridor in die Luftverteidigung geschlagen, sodass die Hubschrauber in unmittelbare Nähe der Residenz Maduros fliegen konnten. Gleichzeitig war die Kommunikation der Armee Venezuelas nicht mehr vorhanden, um Gegenmaßnahmen einzuleiten. In der Stadt Caracas war in diesem Stadtteil kein Strom und die Stadt war dunkel. Auch das war sicher eine Folge der elektronischen Gegenmaßnahmen der Amerikaner. Also in dieser Phase der völligen Konfusion der Streitkräfte Venezuelas, so muss man sich das ja vorstellen, landeten die US-Hubschrauber, also Chinooks und Blackhawks, setzten die Spezialkräfte ab, starteten sofort wieder, um sich an einem sicheren Platz bereitzuhalten für den Rücktransport. Die Delta Force drang wie geplant in die Residenz ein. Sie kannten sie ja von innen, weil sie in den USA in einem Nachbau dieser Residenz geübt hatten. Dabei kam es dann zu Schusswechseln mit Wachmannschaften aus Venezuela oder des Präsidenten Maduro. Es sollen auch kubanische Wachen im Inneren vor Ort gewesen sein. Bei den Schusswechseln mit Handwaffen wurde auch ein US-Hubschrauber beschädigt, konnte aber weiterfliegen. Während der gesamten Spezialkräfteoperation waren die Kampfflugzeuge in der Luft. Eine Schlüsselrolle hatten die Flugzeuge mit Fähigkeiten zum elektronischen Kampf. Das kam am Anfang schon zur Sprache. Ferner waren dort Aufklärungsflugzeuge und Drohnen, die ständig Informationen über die Lageentwicklung am Boden aufnahmen. Die Kampfbomber hatten die Funktion, die Kräfte am Boden zu schützen und aufkommende Bedrohungen sofort auszuschalten. Jagdflugzeuge gab es auch in diesem Schutz- und Unterstützungspaket. Sie brauchten allerdings nicht eingreifen, weil die Flugzeuge der Venezolaner am Boden blieben. Die Bomber hatten dann vereinzelte vorgeplante Ziele, einzelne Gebäude in einem vor Tijuana, wir sprechen da von barackenähnlichen Gebäuden, dann den Militärflugplatz Miranda Air Base und einen Hafen an der Atlantikküste, offensichtlich um ein paar Schiffe, die die venezolanische Marine hat, dort abzuriegeln, und so dass er den Hafen nicht verlassen kann. Von massiven Luftangriffen, wie ich es mehrfach gelesen und gehört habe, kann gar keine Rede sein. Es gibt allerdings Medienberichte, dass ein dreistöckiges Haus in der Nähe des Flughafens getroffen worden ist. Dabei sei eine Frau getötet und eine weitere verletzt worden. Insgesamt war zunächst von 40 Todesopfern die Rede. Später wurde von der Regierung Caracas dann die Zahl 24 bestätigt.
Zwischendurch noch gesagt, man müsste ja fast meinen, Herr Bühler, wer das kennt, Sie würden in einem WBS 70 Wohnblock wohnen. Das war so der Standardplattenbau zu DDR-Zeiten in den 80er Jahren, weil die sehr hellhörig waren. Aber ist ja gar nicht der Fall. Ne? Ich kenne Ihre Wohnung ja, also ich war zumindest da in Ihrem Wohnzimmer mal und habe das Haus gar nicht so hellhörig in Erinnerung.
Nein, das ist massiv. Ja. Das ist massiv. Aber ich habe versucht, den Handwerker dort rauszuklingeln, aber er antwortet nicht. Er ist so vertieft in seine Arbeit.
Ich wollte gerade sagen, dann ist er wenigstens konzentriert bei der Arbeit, und Respekt für Sie, dass Sie sich bei diesen Geräuschen auch konzentrieren können auf Ihre Antworten. Was wollte ich noch fragen zu dieser Geschichte? Wäre es denn eigentlich militärisch auch ein Erfolg gewesen, Herr Bühler, wenn man Maduro bei der Aktion, ich sag mal, erschossen hätte, so wie es ja damals bei Osama Bin Laden passiert ist?
Ja, diese Vergleiche, die hinken manchmal. Ne? Also zunächst Maduro. Der Auftrag war, ihn festzunehmen. Dieser Auftrag war erfüllt. Das ist, glaube ich, Fakt. Osama Bin Laden, der Al-Qaida-Führer, der wurde bei einer versuchten Festnahme erschossen, weil er sich gegen die Festnahme wehren wollte. Also die Amerikaner hätten wahrscheinlich lieber gehabt, wenn er gefangen genommen worden wäre, um ihm dann den Prozess zu machen. Ich meine, im Ergebnis wäre es aufs Gleiche rausgekommen. Das muss man einfach nüchtern auch so sagen.
Wenn wir diese Aktion aber trotzdem mal vergleichen, welche war denn eigentlich schwieriger? Also Bin Laden zu fassen oder auch am Ende nicht zu fassen oder Maduro?
Also ich glaube, solche Spezialkräfteoperationen, das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich, das ist für alle Soldaten oder auch Polizisten schwierig und gefährlich. Ob das jetzt Festnahmen von Terroristen sind oder Gewaltverbrechern oder Geiselbefreiungen. Das gibt es ja auch, die von diesen Kräften durchgeführt werden. Insgesamt war die Festnahme aus meiner Sicht, die Festnahme Maduros, aber komplexer, weil die Armee von Venezuela auf dem Papier eine starke Armee ist und vor allem eine funktionierende Flugabwehr anzunehmen war. die unterdrückt oder zerstört werden musste. Und Al-Qaida und Taliban hatten das nicht. Das ist vielleicht der wesentliche Unterschied. Zur Tötung von Osama Bin Laden muss man ergänzend zu Ihrer Frage sagen, dass diese in Pakistan stattgefunden hat. Die pakistanische Regierung hat ja auch öffentlich gegen diese Operation protestiert. Sie hat gesagt, dass sie vorher nicht unterrichtet wurde. Das wäre auf den ersten Blick ein klarer Völkerrechtsbruch. Ob tatsächlich keine Information an die Pakistanis erfolgte, das weiß ich allerdings nicht und das wissen wir nicht. Ist öffentlich nicht bekannt. Das pakistanische Grenzgebiet zu Afghanistan war ja zu dieser Zeit ein Rückzugs- und Aufmarschgebiet für die Taliban, aber auch für die Al-Qaida-Terroristen.
Für Obama war es damals, glaube ich, politisch nicht so schwierig, weil ja jeder Amerikaner und im Prinzip jeder auf der Welt mit Osama Bin Laden genau etwas verbunden hatte, nämlich den 11. September, den Einsturz des World Trade Centers, die vielen Toten, die es damals gegeben hat. Mhm. Bei Trump könnte ich mir vorstellen, wäre es schwieriger gewesen. Ne? Also hätte man Maduro nicht lebend gefasst, den Amerikanern das dann zu erklären. Aber insoweit hatte er ja durchaus sogar einen politischen Punkt auf seiner Seite. Ne? Also er kommt jetzt vor Gericht, weswegen auch immer.
Also Maduro und weswegen auch immer. Also da, er ist angeklagt wegen Drogenterrorismus, Kokainschmuggel, Waffenvergehen, Korruption im Rahmen eines staatlich gestützten Kartells, das bei den US-Behörden als terroristische Organisation gilt. Das ist also nicht irgendwas, sondern das sind schon harte Vorwürfe. Osama Bin Laden, das haben Sie gesagt, hat mit seiner Al-Qaida die USA angegriffen. Die NATO hat nach den Angriffen mit Zivilflugzeugen auf das World Trade Center in New York und auf das Pentagon in Washington den Bündnisfall ausgerufen. Osama war ein bewaffneter Kombattant. Da stand auf dem Auftragszettel der US-Spezialkräfte nicht nur gefangen nehmen, also capture, wie die Amerikaner sagen, wie bei Maduro, sondern da stand capture or kill. Das bedeutet, dass die Einsatzregeln besagen, dass er gefangen zu nehmen ist, wenn er sich eindeutig und sofort ergibt und nicht Widerstand leistet. Sobald er sich aber wehrt und damit eine Bedrohung darstellt für die eingesetzten Spezialkräfte, ist damit auch tödliche Gewalt autorisiert. So sagen es die Einsatzregeln in diesem Fall.
Okay, dann schauen wir mal auf die rechtliche und die politische Bewertung. Hier vor allem auch auf die möglichen Folgen des Ganzen. Zunächst mal rechtlich, völkerrechtlich. Da muss man sicherlich nicht der Experte schlechthin sein, um für sich zu einem eindeutigen Urteil zu kommen, nämlich dass das völkerrechtswidrig war. Und wenn ich das nicht ganz falsch sehe, ein Großteil der Völkerrechter sagt ja auch, das geht gar nicht.
Wie werden Sie es? Also sind wir erstmal bei der rechtlichen Lage. Also ja. Da meine ich, da waren Schnellschüsse nicht angezeigt, gleich zu Beginn. Dazu ist die Sache auch in ihren Nebenwirkungen zu brisant. Ich meine das Verhältnis mit Amerika, aber sicher auch die etwas unübersichtliche und unberechenbare Sicherheitslage insgesamt. Also um die Sache rechtlich beurteilen zu können, muss man erstmal den Sachverhalt kennen und der ist komplex. Ich wiederhole also das Wort, was dem Kanzler Merz in seiner ersten Stellungnahme übel genommen worden ist, dass er dort nicht eindeutiger sich festgelegt hat, sondern erstmal gesagt hat, es ist komplex. Ich glaube, es ist komplex gewesen, bis der Sachverhalt so nach und nach dann auch bekannt wurde. Die Amerikaner argumentieren, dass es sich bei dieser Festnahme um einen seit 2020 gesuchten Verbrecher handelt. Er wird wegen seines wiederholten Wahlbetrugs von den USA und den meisten anderen Ländern, natürlich auch von Europa nicht, als legitimer Präsident anerkannt. Insofern kann man nicht davon ausgehen, dass Immunität, die ein gewähltes Staatsoberhaupt hat, für ihn überall zutrifft. In den USA, wo er angeklagt ist, sicher nicht. Die US-Regierung argumentiert so, Die Festnahme war eine sogenannte Law Enforcement Operation, also kein Kriegseinsatz. Wir würden in Deutschland sagen, dass die US-Streitkräfte die Operation in Amtshilfe für das US-Justizministerium und seine nachgeordneten Behörden durchgeführt hat. Deshalb waren ja auch Polizei und Justizbeamte bei der Festnahme mit anwesend. Und dann muss man sich den Sachverhalt hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit ansehen. Ich glaube, dass das auch eine ganz große Rolle spielt bei der Beurteilung. Hier haben die Amerikaner Vorkehrungen eingebaut, dass man ihnen nicht sofort Unverhältnismäßigkeit vorwerfen kann. Es hat nach meinem Wissensstand keine massiven Luftangriffe gegeben. Es waren 200 Mann eingesetzt in Venezuela, die tatsächlich in Caracas nur wenige Stunden, also bis zu 3 Stunden, denke ich, waren es, vor Ort waren. Das ist ja auch keine Invasion. Auf der anderen Seite kann man aber argumentieren, unabhängig von der Person Maduros, die Souveränität und die territoriale Integrität Venezuelas, ferner das Gewaltverbot zwischen Staaten, ist verletzt worden. Ich glaube, das kann man sicher heute sagen. Das ist Fakt. Das Völkerrecht ist also verletzt worden. Da gibt es jetzt Rechtfertigungsgründe dazu. Die kann ich allerdings noch nicht erkennen, wenn es welche gibt. Einige argumentieren, ja, wenn der UN-Sicherheitsrat nicht beschlussfähig ist, dann ist eben keiner da, der das Gewaltverbot aufheben kann und eine Zwangsmaßnahme anordnen kann. Ja, dann müssen es die Amerikaner eben selbst machen, sagen da einige. Also ohne Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat.
Wenn es völkerrechtswidrig war, hätte es dann rein theoretisch nicht auch so sein müssen, dass sämtliche US-Soldaten, Offiziere, Generäle, die beteiligt waren, sich hätten verweigern müssen? Jannik Franel aus Zürich, den treibt dieser Aspekt unter anderem um. Der schreibt Folgendes, da zitiere ich mal kurz. Herr Bühler pries immer wieder die amerikanischen Militärs, mit welchen er Kontakt hatte. Nun wurde eine militärische Operation durchgeführt, welche gemäß internationalem und US-amerikanischem Recht illegal scheint. Wie konnten die amerikanischen Generäle diese Operation durchführen, obwohl sie nicht geltendem Recht entspricht? Ja. Hätten diese nicht warten müssen, bis das Einverständnis des Kongresses eintrifft? Fragezeichen und Zitat Ende. Ich glaube, nach so einem Einverständnis des Kongresses war Donald Trump auch gar nicht auf der Suche.
Also ich glaube, in der Frage ist das Wörtchen scheint oder illegal scheint, das ist eins der Schlüsselworte. Und auch die Differenzierung in der Frage nach US-Recht und internationalem Recht ist auch richtig. Die Frage nach dem US-Recht wird jedenfalls bald von dem Bundesgericht in New York geklärt werden. Die Frage nach dem Einverständnis des Kongresses, also die eher verfassungsrechtliche Frage, das ist ein anderes Ding. Die stellt sich für die Regierung nicht, aus deren Sicht sie argumentiert, ja, ein solcher Beschluss des US-Kongresses wäre nur erforderlich, um einen bewaffneten internationalen Konflikt verfassungsrechtlich zu legitimieren. Und es war ja aus deren Sicht eine Law Enforcement Operation. Die militärische Führung sieht es offenbar wie die Regierung. Also von den Aktiven hat sich nur General Kane, der US-Generalstabschef, geäußert. Also eher so militärisch-technisch. Es gibt allerdings in den Medien der USA Spekulationen um die frühzeitige Pensionierung von Admiral Alvin Halsey. Der war Befehlshaber bis Ende Dezember dieses US Southern Commands, das für die Operation insgesamt verantwortlich war, also dieser Admiral. Hier hat sich US-Medien zufolge über die letzten Monate ein Zerwürfnis zwischen Verteidigungsminister Hegseth und diesem kommandierenden General aufgebaut, das dann zur Pensionierung oder seinem Antrag auf Entlassung geführt hat. Genaues weiß man nicht, weil sich Halsey nicht öffentlich geäußert hat. Auch andere aktive Generale, Admirale haben sich nach meiner Kenntnis ebenfalls nicht geäußert dazu. Ich weiß aber, dass das Thema bei anderen, die sich nicht äußern, sehr kritisch gesehen wird. Das trifft auch auf pensionierte Generale und Admirale zu, wobei man da unterscheiden muss, ob sie zu Details der militärischen Operation gefragt werden oder zu politisch-strategischen und rechtlichen Fragestellungen Stellung beziehen. General Ben Hodges, der bei uns ja schon mal im Podcast war, den ich auch seit vielen Jahren kenne, ist eine der sehr kritischen Stimmen, der mehrfach dazu Stellung genommen hat. Also insbesondere die politische Motivation auch herausgestellt hat, die mangelnde strategische Logik angeprangert hat, die mangelnde Planung für die Zeit nach Maduro. Also was kommt nach dieser Operation? Er sieht die Gefahr eines endlosen Konflikts und auch die Erosion internationaler Regeln. Er kritisiert aber nicht die Soldaten oder die taktische Ausführung. Ich glaube, da gibt es Übereinstimmung bei allen, die sich dort geäußert haben. Insgesamt halte ich die Frage von Herrn Franell aus Zürich für eine wichtige. Aber auch sie zeigt, wie komplex eine rechtliche Bewertung ist. Also hier greifen, wie in der Frage angelegt, völkerrechtliche, strafrechtliche und US-verfassungsrechtliche Fragen ineinander und darüber hinaus auch politische und strategische.
Politisch, Herr Bühler, hat das Ganze ja ziemlich große Auswirkungen. Nehmen wir nur mal den Ukraine-Krieg. Also hier kann sich doch Trump jetzt sämtliche Forderungen an Putin sparen. Also weil es ja schon ziemlich skurril wäre, wenn der eine Völkerrechtsbrecher dem anderen Völkerrechtsbrecher sagen würde, na du, das darfst du doch aber nicht machen. Oder haben Sie da eine ganz andere Meinung?
Also ich würde es nicht Auswirkungen nennen, jetzt noch nicht, sondern bislang noch von erheblichen politischen Risiken sprechen, um es genauer zu sagen. Eins will ich aber vorab sagen, der Vergleich Ukraine-Venezuela, selbst ein Vergleich von Trump und Putin, ist nicht nur skurril, wie Sie schon sagen, sondern ist auch ein Stück weit absurd. Der eine nimmt das Völkerrecht nicht so ernst, wie es nach meiner Auffassung auch tun sollte. Nicht nur wegen Venezuela. Der andere, Putin, ist nicht nur nachweislich ein Völkerrechtsbrecher, sondern ein mit Haftbefehl gesuchter Mann, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden, der für vielfältige und systematische, von ihm geduldete oder sogar angeordnete Kriegsverbrechen seiner Armee und Sicherheitsbehörden verantwortlich ist. Aber nochmal zurück zu den Risiken. Also ich sehe in der Tat dort einige Risiken. Das erste Risiko ist das Risiko eines Präzedenzfalls. Selbst wenn die USA eine solche Operation kritiklos durchführen könnten, könnte das weltweit neue Maßstäbe schaffen. Das zweite Risiko ist eine langfristige, auch militärische Verwicklung in Venezuela. Ich finde, dass dieses Risiko viel zu wenig in der Risikobetrachtung der Operation berücksichtigt worden ist. Das gilt umso mehr, wenn man die Äußerung des Präsidenten ansieht. We will run the country. Wir werden das Land führen oder übernehmen. Und neulich in einem Post auf seinem Social Media Account bezeichnete er sich als Acting President of Venezuela. Also er ist der geschäftsführende Präsident von Venezuela. Also solche innerstaatlichen Konflikte lassen sich mit noch so großer militärischer Macht nicht lösen. Wie wir gelernt haben in Vietnam, in Afghanistan und auch im Irak. Das gilt umso mehr, weil im Fall des Eintretens dieses Risikos auch interne Machtkämpfe in Venezuela und die Fragmentierung der Sicherheitskräfte eintreten könnte. Sicherheitskräfte, die ja heute bereits fragmentiert sind und unterschiedliche Interessen verfolgen, aber durch die Klammer des Maduro-Regimes zusammengehalten werden. Und da gehört drittens auch das Erstarken nichtstaatlicher und halbstaatlicher Akteure dazu, wie Milizen, Guerillas, Privatarmeen der Kartelle in Venezuela und darüber hinaus in manchen anderen Staaten Südamerikas und Lateinamerikas. Dazu gehört auch viertens, dass sich andere lateinamerikanische Staaten zu Militärbündnissen gegen diese Dominanz aus Nordamerika zusammenschließen. Das wäre ein Novum für Amerika und genau das Gegenteil von dem, was sich manche in der MAGA-Bewegung vorstellen. Und schließlich fünftens, geopolitisch könnte eine Schwächung der Vereinten Nationen und der internationalen Rechtsordnung eintreten, wenn sie nicht sogar schon eingetreten ist. Nun könnten da einige MAGA-Leute jubeln. Das ist ja genau das, was wir wollen. Sie verkennen dabei, wie ihr Anführer auch, dass die Vereinigten Staaten diese internationale Ordnung nicht nur eingeführt, sondern von ihr in erheblichem Maße und in jeder Hinsicht profitiert haben. Der Einfluss, den sie dabei auf die Geopolitik errungen hatten, den kann man mit noch so viel militärischer Macht nicht ersetzen. Wenn man das alles zusammenfasst, ist das gesamte Risiko, dass diese ganze Operation ein taktischer Erfolg bleibt. Vom militärischen Standpunkt her eine Operation, für deren Durchführung man Respekt haben kann, wie Sie eingangs sagten. Am Ende könnte es aber ein Pyrrhussieg sein, der den USA und der westlichen Welt mehr Nachteile als Vorteile bringen könnte.
Ja, aber ich will Sie mal noch wieder ein bisschen Richtung Ukraine-Krieg ziehen, Herr Bühler. Vielleicht erklärt sich denn so, dass die USA unter Trump ja in der Regel, wenn wir mal zurückschauen, jetzt auf die Monate, die es da Gespräche gab, dass die in der Regel nie auf so ganz grundsätzliche, auch völkerrechtliche Dinge im Ukraine-Krieg hingewiesen haben, worauf die Europäer ja immer beharrt haben. Ich könnte mir gar vorstellen, dass die Scheibenweltsicht von Donald Trump so ungefähr aussieht. Also, naja, eigentlich ist der Putin schon cool, der macht von der Sache ja genau das Richtige, der kümmert sich um seinen Hinterhof. Gut, ich hätte jetzt nicht zehntausende Menschen dafür umgebracht, das ist ja schrecklich, vielleicht kann ich was dagegen machen. Vielleicht hört der Russe ja auf mich, weil wir offenbar ähnlich ticken, aber sonst Putin, Chapeau. Was meinen Sie?
Naja, das ist ja das, was ich in dieser Risikobetrachtung auch gesagt habe. Präzedenzfall beispielsweise oder vorher schon bei der rechtlichen Bewertung, dass hier Völkerrechtsverstöße da sind, gerade in Bezug auf das Gewaltverbot. Das sind also alles Dinge, die weder seinen Verteidigungsminister noch ihn persönlich interessieren. Er sagte ja auch neulich mal, dass seine Einschätzung und sein Gespür das Ausschlaggebende ist und nicht das Völkerrecht. Also er ist so einer, der dem Völkerrecht nichts abgewinnen kann. Das heißt aber nicht, dass wir das akzeptieren sollten und akzeptieren dürfen, sondern wir müssen dagegen argumentieren und dagegen arbeiten.
Und das geht natürlich auch noch über die Ukraine hinaus. Und vielleicht horchen jetzt auch manche Leute auf, die davon ausgehen, dass Putin zum Beispiel das Baltikum sowieso nicht angreifen wird. Christian aus Dorsten, wir sollen hier nur den Vornamen nennen, der schreibt uns die folgenden Zeilen, die lese ich vor. Zitat also, wenn die USA Südamerika als ihren Hinterhof betrachten, indem sie nach eigenem Ermessen militärisch intervenieren und einen Regimewechsel herbeiführen dürfen, wieso sollte Putin dann in seiner eigenen Logik die unmittelbar an Russland grenzenden Staaten der ehemaligen Sowjetunion, insbesondere Ukraine und Baltikum, nicht ebenso betrachten? Auch wenn Zelensky sich positiv zur Aktion in Venezuela geäußert hat, hat Trump der Ukraine und seinen europäischen NATO-Partnern hier nicht einen Bärendienst erwiesen? Fragezeichen. Zitat Ende aus dieser Mail von Christian.
Ja, ich glaube, dem ist zuzustimmen. Das zeigen ja auch die Risiken, die wir gerade diskutiert haben. Und mehr noch, die MAGA-Leute reden ja von einer multipolaren Weltordnung, also einer Weltordnung, die von wenigen Staaten in ihren Einflusszonen kontrolliert wird, also USA, China, Russland beispielsweise. Diese hätten dann in ihren Einflusszonen freie Hand. So soll die Welt reagiert werden. Das ist die Vorstellung im Miteinander der Großmächte, um, wenn es dem einen oder anderen passt, auch im Gegeneinander. Ja, das ist die Idee, die diese Leute für die Zukunft unserer Welt vor Augen haben. Die Welt hat mit multipolaren Weltordnungen bereits im 19. Jahrhundert schlechte Erfahrungen gemacht, die dann in der Katastrophe der Weltkriege des 20. Jahrhunderts geendet sind. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir dann eine multilaterale Weltordnung aufgebaut. Und jetzt scheint das Pendel wieder zurückzuschwingen, hin zu Zeiten, die die Menschheit im Zeitalter des Imperialismus erleben mussten. Eine Zeit, in der Einflusszonen ohne Rücksicht auf lokale Gegebenheiten festgelegt wurden, willkürlich Grenzen gezogen wurden, um den Einfluss der Großmächte regional abzugrenzen. Also Grenzen, die auch heute noch für vielfältige Konflikte auf dieser Welt sorgen.
Impliziert ja eine These, über die wir auch mal diskutieren könnten, ob das Zeitalter des Imperialismus wirklich vorbei ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema, Herr Bühler. Ich will nochmal zurück
zu dem. Nein, das ist nicht vorbei. Das können wir ruhig diskutieren. Das ist nicht vorbei. Und es scheint wiederzukommen. Das ist ja der Punkt der multipolaren Weltordnung, die immer mit Imperialismus verknüpft ist.
Ich will nochmal zu den USA zurückkommen. Ändert sich aber vielleicht bei Ihnen doch ein bisschen das Bild, das Sie von den Amerikanern haben? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die USA Maduro gestürzt haben, um dann demokratische Wahlen zu ermöglichen, ne? Nö, die lassen die Vizepräsidentin weitermachen. Und die war sicher kein Maduro-Gegner, als der noch an der Macht war. Aber die scheint man einigermaßen eingenordet zu bekommen. Die scheint sich den Wünschen der Amerikaner fügen zu wollen. Die wiederum wollen sich ihre Einflusssphären sichern, entsprechenden Gewinn draus ziehen. Da geht's natürlich vornehmlich um Öl. Und Trump gibt sich ja nicht mal Mühe, das unter irgendwelchen gut klingenden Floskeln zu verbergen. Mhm. Also immer noch so überzeugt von dieser amerikanischen Demokratie, Herr Bühler?
Also ich sag's gern nochmal, es gibt die Amerikaner nicht. Das habe ich schon häufiger mal gesagt. Es gibt diese Regierung, gestützt auf die MAGA-Bewegung. Es gibt aber viele, viele andere Amerikaner, die ganz anders argumentieren. Und deren Argumentation, der kann ich mich gut anschließen. Und insofern bin ich nach wie vor überzeugt von der amerikanischen Demokratie. Vor allen Dingen, weil zurzeit eben auch diejenigen, die die Regierung nicht unterstützen, die Mehrheit zu haben scheinen. Mal sehen, wie sich das dann in den Zwischenwahlen im November dann ausdrückt. Mhm. Aber zu Ihrer Frage zurück und zu dem Zitat, lassen die erstmal machen, also die vormalige Vizepräsidentin, jetzt Präsidentin. Ja, was wäre denn die Alternative? Es gab ja das Wort von Trump, we are going to run the country, und Acting President of Venezuela. Ich weiß nicht, wie die Kritik ausgefallen wäre, wenn man von vornherein mit einer Option Regime Change dort gearbeitet hätte. Dann wäre wahrscheinlich die Reaktion noch heftiger gewesen, als es ohnehin schon der Fall war. Im Übrigen muss ich eins sagen, da sollten die MAGA-Leute und Trump sehen, dass sie sich nicht überheben bei einer solchen Operation, wenn sie tatsächlich das Land so übernehmen wollen, wie es da angekündigt worden ist. Natürlich, jetzt zum zweiten Teil, natürlich geht es um Macht, es geht um Einfluss, es geht um Ressourcen, sprich auch die Ölvorkommen dieses Landes, das nach den bekannten Ölvorkommen das ölreichste Land auf dieser Welt ist. Aber da gibt es ja noch einiges zu tun, bevor man Gewinne macht. Da müssen zunächst mal Milliarden investiert werden, um diese marode Ölindustrie wieder in Schwung zu bringen. Ich weiß nicht, ob da die Ölindustrie so erpicht darauf ist, dass sie in Zeiten abnehmender Nutzung von fossilen Brennstoffen Riesenbeträge investieren mögen. Ich glaube, das war auch die Botschaft aus dem Gespräch Trumps mit den Geschäftsführern von diversen Ölkonzernen in Amerika in den letzten Tagen.
Okay, und Sie hatten von Präzedenzfall gesprochen, der da möglicherweise im Raum steht. Da hatten Sie da China im Blick, dass ich jetzt auch ein Beispiel daran nehmen könnte und dann möglicherweise Richtung Taiwan stürmt?
Ja, man muss da jetzt nichts herbeireden, aber tatsächlich ist es eins der Risiken. Es wird da ein Präzedenzfall geschaffen, an dem sich andere, ob China oder andere Länder auch, ausrichten werden.
Die nehmen dann eine Taiwan-Karte malen dann ihre chinesischen Machtinsignien drauf, so wie es die Amerikaner bei Grönland getan haben. Zumindest diese eine Dame da, die das bei, war das bei X, wo sie es veröffentlicht hat, diese
Katie Miller.
Ja, und dann drüber geschrieben hat, soon. Na, und dann sagen die Chinesen einfach nur, ja, wir brauchen Taiwan, so wie die Amerikaner sagen, ja, wir brauchen Grönland. Auch das wäre ja, Grönland wäre auch schon wieder ein Präzedenzfall, den man schaffen würde. Vielleicht können wir ganz kurz über Grönland mal noch ein bisschen sprechen und mit Grönland auch zu den Europäern kommen. Auch wenn Grönland jetzt nicht zur Europäischen Union gehört, zwar zum Königreich Dänemark, aber nicht zur EU. Eine der meistgestellten Fragen in den letzten Tagen war, da zitiere ich jetzt mal stellvertretend aus der Mail von Thomas Engel, Zitat also, was sagen Sie zu den Drohungen gegenüber Dänemark beziehungsweise den gestellten Ansprüchen auf Grönland? Was würde passieren, wenn die USA Grönland gewaltsam einnehmen? Würde das US-Militär diesen Befehl ausführen? Und wie wäre die Reaktion der NATO? Fragezeichen, Zitat Ende.
Also das Ganze ist eine Diskussion, die man möglichst schnell beenden sollte. Wir haben jetzt schon so viele Herausforderungen und nun schaffen uns da einige Zirkel in den USA auch noch interne Probleme mit Streitigkeiten um Territorien von NATO-Ländern. In einem Punkt haben Sie recht, das riesige Grönland mit seiner Bevölkerung von noch nicht mal 60.000 Einwohnern ist für die Sicherheit von Nordamerika von hoher Bedeutung, aber gleichzeitig auch für die NATO. Und Nordamerika ist in Gänze in der NATO. Insbesondere gilt das für die Luftverteidigung, aber auch für die Schifffahrtspassagen Richtung Europa. Dies gilt umso mehr, wenn das Eis in der Arktis weiter zurückgeht und sich neue Seestraßen öffnen werden. Deshalb gibt es ja heute schon eine begrenzte Präsenz von amerikanischen Soldaten, unterstützt durch NATO-Soldaten, auf dem Stützpunkt an der Nordwestküste Grönlands. Pituffik heißt er, mal wörtlich gesprochen, eine Radarstation, die Richtung USA anfliegende und Kanada anfliegende Raketen sehr früh erkennen kann. Dänemark hat kleinere Außenposten auch auf der Ostküste. Aber man muss sagen, ein Verteidigungskonzept für den Raum Grönland, auch Island muss man dazu rechnen, ist in die Verteidigung des Nordatlantiks insgesamt eingebettet. Das ist ein Raum, der im Übrigen in Verantwortung eines amerikanischen Admirals liegt, der in Norfolk, Virginia mit seinem NATO-Hauptquartier stationiert ist. Was für Widersprüche. Dieses Verteidigungskonzept muss man gemeinsam weiter ausbauen und sich natürlich auch Gedanken machen, dass sich nicht andere in Teilen Grönlands einfach festsetzen. Das Bewusstsein, dass man in dieser Richtung mehr tun muss, das gibt es in der NATO seit mindestens 15 Jahren. Wer aber glaubt, dass man Grönland mit Bodentruppen verteidigen müsste oder auch könnte, der weiß nicht, wovon er spricht. Das ist meine Überzeugung und ich kann es nicht mehr hören, ganz offen gestanden. Grönland ist 6-mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, im Winter durch die Eisflächen noch größer, besteht im Wesentlichen aus Fels und Eis. Insgesamt leben dort knapp 60.000 Einwohner in einigen Siedlungen an der Küste der Insel. Übertragen auf Deutschland ist es so, als ob man die Einwohner einer deutschen Mittelstadt wie Friedrichshafen am Bodensee oder Neumarkt in der Oberpfalz oder Gotha in Thüringen auf kleinere Siedlungen auf einer Fläche der sechsfachen Größe der Bundesrepublik Deutschland verteilen würde. So ist das Bild. Die Bedrohung, die Präsident Trump zeichnet, dass da Flottenverbände der Chinesen und Russen um Grönland herum unterwegs sind, die gibt es nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Es gibt es vielleicht in einigen Jahren, Jahrzehnten, aber nicht jetzt. Zu einem Verteidigungskonzept für Grönland, Island und den Nordatlantik gehören Kommunikationssatelliten. Je weiter man Richtung Norden geht, desto weniger Satelliten sind da, über die man kommunizieren könnte. Großräumige Überwachung aus der Luft, ebenfalls durch Satelliten. Auch hier gilt das Gleiche, was ich gerade zu Kommunikationssatelliten gesagt habe. Radarstationen auf dem Boden für die Luftverteidigung. Da kann man mehr tun. Da gibt es eine große Station, aber kann man mehr tun. Unterwassersensoren gibt es auch, kann man auch mehr tun. Präsenz von NATO-Schiffen und U-Booten kann man auch mehr tun. Dazu eine einsatzbereite mobile Eingreiftruppe, entsprechend ausgerüstet, um auch dort in der Arktis operieren zu können, die aber nicht notwendigerweise ständig dort stationiert sein muss. An einen Versuch einer gewaltsamen Einnahme von Grönlands, da mag ich gar nicht dran denken. Das wäre das Ende der NATO, mindestens aber das Ende der Mitgliedschaft der Vereinigten Staaten. Dann würden sie Europa verlieren. Europa, das politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, auch militärisch, geostrategisch so wichtig für die USA ist. Also die Folgen für die USA wären erheblich.
Sie hatten gesagt, dass Grönland für die Sicherheit der USA natürlich sehr wichtig sei, aber um nochmal zu Trump zu kommen, ich kann ja nicht dahergehen und sagen, nur weil etwas für mich wichtig ist, dann nehme ich es mir halt einfach. Ich kann ja auch nicht bei Ihnen vor der Tür stehen in Berlin, Herr Bühler, und klingeln und sagen, ich war das, der die ganze Zeit an der Wand gekratzt hat, weil ich finde, Ihre Pension ist wichtig für meinen Lebensstandard, also geben Sie mir die mal. Ja, das funktioniert ja nicht, das geht ja nicht. Ich will Sie aber am Ende mal fragen, mögen Sie eine Wette abschließen? Obwohl ich weiß, dass sie das nicht machen. Ich frage aber trotzdem mal, wird Europa Trump mal so ein richtiges Stoppzeichen zeigen oder wird man sich am Ende irgendwie auf einen Deal einlassen, von dem man meint, das den Leuten gut verkaufen zu können, bei dem am Ende aber Donald Trump doch auf die ein oder andere Art seinen Willen bekommt?
Also zu der Einführung Ihrer Frage, da habe ich einiges nicht verstanden, muss ich sagen, ich war ja eindeutig und ich kann es auch noch eindeutiger formulieren. Keiner wird so verrückt sein, um Grönland einen Krieg zu führen. Und das muss man auch deutlich den Leuten in der US-Administration sagen, die sich da in den letzten Tagen geäußert haben dazu. Und das war in erster Linie Stephen Miller, der Stellvertreter des Stabschefs oder Stabschefin im Weißen Haus, der gehört in erster Linie dazu. Also da haben sich aber mittlerweile einige Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses doch sehr deutlich geäußert. Also wenn ich da den Tom Tillis anschaue, republikanischer Senator, der so sagt, Steve Miller sollte wissen, wovon er spricht oder sich einen neuen Job suchen. Es gibt kein wichtigeres Bündnis als die NATO. Und auch wenn Steve Miller vielleicht nicht darüber Bescheid weiß, ich habe die Dummheit satt, sagt der Tillis. Dänemark ist ein herausragendes NATO-Mitglied und die NATO ist für die USA von entscheidender Bedeutung. Die meisten meiner Kollegen sind meiner Meinung, da könnte ich jetzt eine ganze Reihe von Zitaten aufführen, die in die gleiche Richtung gehen wie das von Senator Tillis. Die zweite Sache ist ihre Wette. Ich wette da nicht gerne, aber ich glaube, dass Europa Trump schon ein richtiges Stoppzeichen zeigt. Das zeigt ja auch dieser Brief der Regierungschefs, der kürzlich geschrieben worden ist, der europäischen Regierungschefs, oder das Statement, so muss man sagen, das geschrieben und veröffentlicht worden ist. Das ist schon eindeutig und man kann davon ausgehen, dass bei jedem Gespräch auf vielen Ebenen dort über dieses Thema jetzt gesprochen wird. Und das wird auch Wirkung zeigen in Amerika.
Sie können meine Einführung, eine Frage nicht nachvollziehen. Ich kann Ihre Bemerkungen nicht nachvollziehen, wenn Sie sagen, keiner wird zu verrückt sein, dieses oder jenes zu tun. Ich meine, wir kennen ja nun Donald Trump schon ein paar Jahre und da kommen Sie immer noch zu dieser Einschätzung?
Ja, natürlich, sonst würde ich es ja nicht sagen. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob ich über eine Rieseninsel aus Fels und Eis spreche oder ob ich über eine begrenzte Operation in Venezuela spreche oder was auch immer Sie an Beispielen da herbeiführen wollen. Ich teile Ihre Kritik. Das ist auch nicht mein Favorit als Präsident der Vereinigten Staaten. Ich meine, das haben wir ja in vielen Monaten jetzt hier schon rausgearbeitet. Aber dennoch, diese Kriegsrhetorik, die jetzt da immer wieder hochkommt von ihm persönlich, die ist unsäglich. Ja. Und sie sollte, wie ich gesagt habe, gestoppt werden, weil es keinen Anhaltspunkt gibt, keinen Fakt gibt, der in irgendeiner Art und Weise eine solche Forderung gerechtfertigt erscheinen lässt.
Okay. Damit sind wir durch, bevor der Clip am Kugelschreiber ganz kaputt geht, Herr Bühler.
Ja.
Damit sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn zur einen oder anderen Sache bei Ihnen noch Fragen offen sind, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wenn ich es recht sehe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder am 22. Januar. Bis dahin. Und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.